Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, schönen guten Abend.
In Berlin geboren, als Sohn eines Amerikaners und einer Holländerin, aufgewachsen in Amerika. Was wurde denn bei Ihnen zu Hause gesprochen?
Vorwiegend Englisch. Als mich meine Eltern dann haben aber scheiden lassen, bin ich ja wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und dann wurde zu Hause eigentlich auch meist Deutsch gesprochen.
Das heißt aber, Sie sind schon zweisprachig aufgewachsen.
Ich bin zweisprachig aufgewachsen, ja.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kindheit in Amerika?
Eigentlich nur gute. Nur gute Erinnerungen. Ich habe das ja sehr genau. Ich habe es auch sehr vermisst, aber ich fühle mich auch hier in Deutschland wohl.
Und wo würden Sie sagen, ist Ihre Heimat?
Da, wo meine Familie ist.
Schöne Antwort. Das heißt, in Kreuzberg in Berlin?
Jetzt nicht mehr Kreuzberg, jetzt Mitte.
Ah,
meine
warum?
Kinder gehen auf die Schule, die gehen auf eine englischsprachige Schule und die gibt es halt nicht in Kreuzberg, die gibt es dann in Mitte in der Linienstraße.
Haben Sie Ihre Kinder auch versucht, zweisprachig aufwachsen zu lassen?
Ja, ich spreche mit meinen Kindern vorwiegend Englisch und sie untereinander auch ganz häufig, aber das wechselt je nach Gemütslage.
Die ersten Theatererfahrungen, habe ich gesehen, haben Sie schon in der Schule gemacht.
Schultheater, ja. Aber das ist der klassische Weg, den geht eigentlich fast jeder, der Schauspieler werden möchte.
Genau, den geht fast sowieso jeder, aber die Frage ist, wussten Sie in dem Moment schon, dass Sie wirklich Schauspielerei auch als Beruf machen wollen oder war das erstmal nur so eine Art Hobby?
Das war eigentlich damals schon klar, das war, glaube ich, bei mir schon mit 6, 7 Jahren klar. Ich wollte immer Schauspieler werden.
Es gab also nie mal den Ansatz, mal was in Anführungsstrichen Richtiges zu lernen.
Ich sehe das ja anders. Ich denke ja, dass die Schauspielerei auch was Richtiges ist, wenn man es richtig betreibt. Aber ja, also so gesehen, nein. Ich hab natürlich auch mit anderen Berufen geliebäugelt, sowas wie Pilotarbeit oder Rechtsanwalt. Aber da hatte ich immer nur so filmische Bilder vor mir. Also ich wollte natürlich nur Pilot werden, um dann irgendwann so eine Maschine mal notlanden zu müssen, ganz heldenhaft. Oder aber Anwalt, um große artige Plädoyers vor Gericht zu halten. Das hat alles mit der Realität relativ wenig zu tun und deswegen habe ich mich entschieden, ich werde Schauspieler, dann kann ich alles das machen.
Das ist was Realistisches.
Ja, kann ich eventuell wirklich mal eine Maschine notlanden, wenn es auch nur im Studio ist.
Genau, das ist wie mit dem Jodeldiplom. Da hat man was in der Tasche. Und Rennfahrerei wäre nicht so ihrs gewesen.
Doch, aber ich glaube, da muss man schon familiär letztendlich, da, so wie Michael Schumacher mit der Kartbahn oder keine Ahnung. Also ich glaube, das sind andere Wege, die waren für mich nicht vorbestimmt.
Aber Sie fahren jetzt schon Rennen, habe ich gesehen.
Ja, aber das ist eher so ein Hobby. Also wenn man mir so ein Rennauto hinstellt und sagt, Thomas, magst du mitfahren, dann steige ich ein und fahre.
Das Rennauto ist in diesem Fall aber ein Mini.
Da war in diesem Fall ein Mini für Red Nose Day, die Charity-Aktion. Die haben da so ein Auto gesponsert bei der Mini-Challenge und da bin ich dann ab und an mit dem Mini im Kreis gefahren.
Nach der Schule ging es dann direkt an die Theaterschule in München mit Abschluss?
Nicht ganz, da kam was dazwischen und zwar meine erste Rolle. Das war Dieter Wedel, Kampf der Tiger. Die Dreharbeiten gingen über ein halbes Jahr und das sah die Schule nicht ein. Dass ich ein halbes Jahr jetzt von der Schule fernbleiben würde. Da haben die gesagt, da musst du dich entscheiden. Entweder du drehst den Film oder aber du bleibst auf der Schauspielschule. Und da habe ich gesagt, das ist nicht schwer für mich, die Entscheidung. Ich werde dann natürlich den Film drehen, weil deswegen gehe ich ja auf die Schauspielschule, um dann irgendwann mal so eine Gelegenheit zu haben.
Wie war das für Sie, als kompletter Neuling gleich mit Dieter Wedel zu drehen?
Ja, also sagen wir mal so, das war die ersten 2 Tage ganz schrecklich. Also beziehungsweise bis zum Morgen des 2. Tages, weil Dieter Wedel ist ein wirklich guter Regisseur, aber der kann auch sehr unangenehm werden. Und den ersten Tag, das ging nicht gut zusammen. Also da war ich enorm verunsichert. Es war auch überhaupt das erste Mal, dass ich vor einer Kamera gestanden habe. Ich hatte also da auch gar keine Erfahrung. Ich war enorm verunsichert und es lief einfach nicht rund. Und ich dachte am Abend des ersten Tages so, das war's. Also da muss ich jetzt mich mit abfinden, dass meine filmische Karriere doch sehr kurz ist. Und dann bin ich abends nochmal so in mich gegangen und ab am nächsten Tag hat er uns gleich wieder zu Proben rausgeholt und da sind wir auch relativ schnell aneinander geraten. Und ich habe ihm gesagt, suchen Sie sich einfach irgendeinen anderen Idioten, mit dem Sie so umgehen, aber ich habe da keine Lust drauf, gehe dann lieber wieder auf meine Schauspielschule. Und das ist so ein Effekt gewesen, wenn man ihm einmal zeigt, zeigt, hier sind meine Grenzen, dann kann man ab diesem Moment wirklich hervorragend mit ihm arbeiten.
Sie haben ja überhaupt mit ganz Großen gearbeitet, mit Schlöndorff, Klaus-Maria Brandauer, Maximilian Schell. Wer würden Sie denn, Bernd Eichinger natürlich, wer würden Sie denn sagen, hat Sie so am meisten geprägt?
Tja, das ist schwer zu sagen. Also fangen wir mal an bei eben Kampf der Tiger, Dieter Wedel. Da gab es einen großartigen polnischen Schauspieler, Daniel Olbryski. Der hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Daniel hat mir wirklich wahnsinnig viel beigebracht, wie man mit der Kamera spielt. Sachen, die man in Deutschland gar nicht lernt oder lernte, zumindest zu meiner Zeit. Da haben Schauspielschulen einen vorwiegend für die Bühne ausgebildet und nicht für die Arbeit vor der Kamera. Also Daniel war mit Sicherheit sehr, sehr maßgeblich. Dann gab es Maximilian Schell, der wirklich auch ein großartiger Schauspieler, aber auch ein toller Kollege ist. Wir teilten uns ein Wohnmobil und hatten dadurch Gelegenheit, wirklich sehr viel miteinander zu sprechen. Ich glaube, da habe ich auch eine ganze Menge draus gelernt und viel mitgenommen. Dann natürlich Bernd Eichinger. Mit Bernd habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also auch wenn ich jetzt nur einen Film mit ihm als Regisseur, das liegt aber in der Natur der Sache, weil er ja eigentlich vorwiegend Produzent war. Aber das war für mich schon irgendwie eine faszinierende Figur und sowas auch wie ein filmischer Vater.
Sind eigentlich Freundschaften möglich unter Schauspielern? So echte, richtige Freundschaften?
Oder? Ja, durchaus, ja. Also nicht mit ein, eher mit sehr wenigen, aber ja, ist durchaus möglich. Um es konkret zu sagen, einer meiner besten Freunde oder zwei meiner besten Freunde im Grunde genommen, eigentlich die zwei besten Freunde sind beide Schauspieler, das Jürgen Vogel und Thomas Kretschmann.
Das ist auch eine gute Wahl.
Ja.
1991, da haben Sie bei Sönke Wortmanns Allein unter Frauen gespielt und da sagen ja viele, es sei Ihr Durchbruch gewesen. Sehen Sie das selber auch so?
Naja, sagen wir mal so, das war der Durchbruch für ganz viel, nicht nur für mich als Schauspieler oder für Sönke als Regisseur, sondern es war eigentlich auch ein filmischer Durchbruch für den deutschen Film, denn bislang war ich weiß das selber, so aus Sneak Previews und so weiter, da rannte das Publikum scharenweise raus, wenn angekündigt wurde, wir werden heute einen deutschen Film sehen. Das wollte keiner sehen damals. Und umso erstaunlicher war es, weil Allein unter Frauen war ja gar nicht fürs Kino konzipiert. Der wurde eigentlich vom Südwestfunk, glaube ich, damals gedreht und der wurde eigentlich fürs Fernsehen gedreht. Und da hat irgendein Verleiher gesagt, den finde ich aber super. Und den nehme ich in den Verleih und den bringe ich ins Kino. Und dann war natürlich auch, es wurde nicht wahnsinnig viel Presse gemacht. Die ersten Zahlen waren, glaube ich, 40.000 Zuschauer am ersten Wochenende. Da freute man sich schon enorm. Aber über Mund-zu-Mund-Propaganda verdoppelte sich das, bis wir dann weit über 1 Million waren. Und das war schon eine kleine Sensation damals. Und dann kam ja eigentlich auch eine ganze Generation an deutschen Komödien. Also vorwiegend war ja der deutsche Film die Beziehungskomödie. Und insofern war Allein unter Frauen natürlich nicht nur für mich ein Durchbruch.
Ja. Haben Sie jemals drüber nachgedacht, das werden Sie wahrscheinlich alle fragen, weil Sie ja halb Amerikaner sind, nach Hollywood zu gehen?
Ja, aber ein schlauer Mann und Maximilian Schell hat das dann auch nochmal bestätigt. Man geht nicht nach Hollywood, sondern Hollywood kommt und holt einen. Dummerweise ist das bei mir nicht passiert, deswegen bin ich noch hier, aber es hätte auch schlimmer kommen können.
Das muss ja nicht das Schlechteste sein.
Eben.
Sie leben jetzt wieder in Berlin, haben Sie gesagt, Sie fühlen sich auch als Berliner.
Ja, ich bin durch und durch Berliner. Ich bin geborener Berliner, ich lebe wieder hier in Berlin und ich könnte mir im Moment auch nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Stadt zu leben.
Wie empfinden Sie Berlin jetzt?
Also im Moment empfinde ich es als ein bisschen kalt und rau, wie es immer im Winter ist. Und dummerweise fährt man in den Sommerferien, gerade wenn man Kinder hat, immer weg. Aber Berlin ist im Sommer eigentlich die schönste Stadt der Welt.
2009, da sind Sie bei Carmen Nebel aufgetreten. Ich habe es leider nicht gesehen, aber als Sänger zwei Songs von Harald Juhnke.
Ja.
Welchen Bezug haben Sie denn zu Harald Juhnke?
Nun, ich wurde sehr lange von Peter Wolf, dem Manager von Harald Juhnke, auch vertreten. Und dadurch, dass wir im gleichen Management waren, sind wir uns natürlich auch häufiger begegnet und haben ab und an mal auch längere Gespräche miteinander geführt. Ich fand ihn einen großartigen, wirklich und einzigartigen Schauspieler. Eben dadurch, dass er diese diesen Spagat zwischen ernster Schauspielerei und Entertainment geschlagen hat und das eben auch sehr erfolgreich getan hat. Dadurch, dass wir eben im gleichen Management waren, sind wir uns häufiger begegnet. Ich habe ihn sehr bewundert und habe auch seinen Tod natürlich sehr bedauert. Im Rahmen eben dieser Gespräche, er erzählte mir wahnsinnig viel aus seiner Jugend. Und ich fand das faszinierend, die Geschichten, weil es auch wahnsinnig viel über Deutschland erzählte. Ja. Das Nachkriegsdeutschland. Auch dieser Wunsch eben im Nachkriegsdeutschland sich so nach Amerika zu orientieren, an Leuten festzumachen wie Frank Sinatra oder Dean Martin oder so. Ich habe mit, als wir diese Gespräche geführt haben, habe ich gesagt, weißt du, das muss man alles irgendwann mal verfilmen. Das ist ja schon an sich eine spannende Geschichte. Wird natürlich dadurch noch spannender, dass es sich dabei um dich handelt. Aber ich finde es einfach großartig. Und er sagte irgendwie so, ja, okay, also wenn das mal gemacht wird, Thomas, dann machst du das. Aber und ich sagte, ja, schauen wir mal. Wenn sie mich das machen lassen, dann mache ich es gerne. So und so entstand das. Jetzt ist zufälligerweise Peter Wolf auch der Manager von Carmen Nebel und produziert auch die Carmen Nebel Show. Der Todestag von Harald Junke jährte sich wieder und er sagte dann, Thomas, wir machen da so einen Harald Junke Blog. Hättest du Lust dazu mitzumachen? Und ich sagte, ja, klar, du meinst so ein bisschen über Harald erzählen oder so. Der sagte, nee, du müsstest dann da singen. Ich sagte, singen, nee, also das ist, steht außer Frage. Ich habe ja noch nie in meinem Leben gesungen. Ich habe auf der Schauspielschule immer versucht zu vermeiden, zu singen und was mir eigentlich auch weitestgehend gelungen ist. Und ich habe nie vor irgendeinem Publikum gesungen. Und deswegen war es für mich auch undenkbar, da vor 6 bis 9 Millionen Zuschauer zu treten und dann plötzlich irgendwelche Lieder zu singen, auch noch in der Live-Show. Aber der Peter war sehr, sehr hartnäckig und hat mich immer wieder dazu aufgefordert. Dann habe ich gesagt, gut, ich singe jetzt mal irgendjemandem vor und wenn der sagt, das geht, dann machen wir es. Wenn der aber sagt, irgendwie so, vergiss es, ist hoffnungsloser Fall, dann lässt du mich auch in Ruhe.
Haben Sie das einem Profi vorgesungen oder zu Hause?
Naja, natürlich ein Profi.
Naja, die Familie ist oftmals ehrlicher.
Nein, ich habe es Benedikt Roskau vorgesungen. Ich glaube, Benedikt Roskau heißt er. Aber dafür würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer. Ich habe es einem Musiker vorgesungen, der mit Harald Junke viel gearbeitet hat. Und der sagte, ja, es war super, du bist ja auch die gleiche Stimmlage und so weiter. Es geht, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und dann haben wir es gemacht. Aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Wirklich Blut und Wasser. Das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt hat, war, dass Mario Adorf in der gleichen Sendung aufgetreten ist mit den Pudis. Und da dachte ich irgendwie so, naja gut, dann mache ich das jetzt.
Sind Sie überhaupt jemand, der Lampenfieber hat?
Eher weniger. Natürlich im Theater schon mehr als beim Film. Aber das liegt einfach daran, dass ich weiß, dass beim Film ich immer wieder alles wiederholen kann. Im Theater ist es halt der einzigartige Moment. Aber bei sowas, wo ich mich einfach gar nicht sicher fühle, weil was eigentlich auch gar nicht mein Metier ist, nämlich singen, ja, da extrem.
Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Verbringe ich meine ganze Zeit mit meinen Kindern. Was Schöneres gibt es nicht.
Die sind wie alt?
7 und 8. Wir fahren häufig nach Diedersdorf raus. Ist wirklich sehr, sehr schön für alle Familien zu empfehlen. Da gibt es ein tolles Bällebad, das die Kinder sehr lieben. Aber vor allen Dingen gibt es Pferde, auf die man die Kinder setzen kann und über Wiesen und Felder führen. Wir gehen klettern zu Magic Mountain. Jetzt mache ich aber ganz viel Werbung hier gerade, ja, oder?
Sind Sie eher so der Spielepapa oder sind Sie auch so der Papa, der auch mal Nein sagen kann? Oder ist das dann eher die Mama, die sagt, die für die Erziehung dann zuständig ist?
Ja, also sagen wir mal so, ich sage lieber Ja als Nein.
Im Moment stehen Sie auf der Bühne im Renaissance-Theater.
Genau.
Wahrheit heißt das Stück. Ja. Es geht ja eigentlich um Lüge und Wahrheit.
Ja, beziehungsweise die verschiedenen Facetten von Wahrheit und das, was jeder für sich als Wahrheit beansprucht. Das Ganze ist natürlich da angesiedelt, wo Lüge und Wahrheit ganz nah beieinander liegen, nämlich beim Fremdgehen. Mhm. Der Hauptcharakter Michel, gespielt von Herbert Knaub, der betrügt seine Frau mit meiner Frau, also mit der Frau seines besten Freundes. Wir sind nämlich zufälligerweise auch beste Freunde. Und diese ganzen Verwicklungen, die daraus entstehen, was er dann eben als Wahrheit deklariert oder warum er nicht bereit ist, die Wahrheit zu sagen, wenn er dazu aufgefordert wird und so, ist wirklich sehr spannend, weil es wirft eine ganze Menge Fragen auf, die man sich wirklich selber auch stellt. Also ob es zum Beispiel eine gute Idee ist, jemandem die Wahrheit zu sagen, also seinem Partner die Wahrheit zu sagen, wenn man ihn betrügt, oder ob es nicht eigentlich viel liebevoller ist, ihm diese doch sehr unangenehme Wahrheit zu ersparen. Also es ist wirklich hochspannend, es ist aber vor allen Dingen sehr, sehr, sehr amüsant. Also nicht zuletzt, weil Herbert es spielt und ein grandioser Schauspieler ist.
Wenn Leute aufhören, sich zu belügen, gäbe es kein einziges Paar mehr. Mhm. Ist das auch Ihre Erfahrung oder Ihr Credo?
Sagen wir es mal so, es geht ja hier um die Lüge, quasi jemandem die Wahrheit zu verheimlichen, dass man ihn betrügt. Um diese Form der Wahrheit bzw. Lüge geht es ja. Und tatsächlich ist die Erfahrung, dass die meisten Beziehungen aus meiner Vergangenheit daran natürlich dann irgendwann gescheitert sind. Also ich auch die Erfahrung gemacht habe, eventuell behalte ich das doch lieber für mich, zumal die Form der Verletzung, die dadurch entsteht, durch das Fremdgehen oder den Ehebruch, jetzt war ich aber nicht verheiratet, aber die Form der Verletzung, die da entsteht, steht eigentlich gar nicht im Verhältnis zu dem, was de facto passiert ist, meistens.
Thomas Heinze, danke, dass Sie hier waren. Weiter viel Erfolg.
Nicht zu danken.